Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah.
Mein Name ist Stefan Behrendt und ich bin der HR-Architekt mit Schwerpunkt Kommunikation und Führung.
Und mein Name ist Arthur Reich und ich brenne für Talent Acquisition und Employer Branding.
Hallo da draußen, hallo Arthur, ich begrüße dich zu einer weiteren Solo-Folge bei uns im Recruiting Basics Podcast. Arthur, wie ist die Lage heute bei dir?
Sonnig. Ich freue mich auf die neue Folge, bin super gespannt, was wir heute, glaube ich, ein bisschen vertiefend das Thema Struktur mal angehen, mal ein paar Sachen an die Hand geben, was man tun kann, um relevantere Informationen im Auswahlverfahren zu bekommen von KandidatInnen. Da hab ich Bock drauf, bin gespannt.
Ja, dito. Und wir nehmen tatsächlich ein bisschen Bezug auf das Interview, was wir mit dem geschätzten Kollegen Mario Janschitz hatten. In der Interviewfolge selber steckte wahnsinnig viel drin. Und was mich begeistert hat, war auch seine Offenheit live, so nach dem Motto, mache ich da überhaupt Eignungsdiagnostik oder Arthur, sag doch mal eben, was ist denn das und so. Und am Ende der Episode zusammenfassend hat er sich auch notiert, okay, um relevante Informationen rauszubekommen, um gegebenenfalls auch Antwortkorridore zu haben auf meine Fragen, sollte ich mal die Critical Incident Technik anwenden. Und die, lieber Arthur, kommt ja jetzt nicht als Begrifflichkeit zum ersten Mal beim Mario vor, sondern das hatten wir schon in mehreren Episoden, auch mit dem Jo Dirks unter anderem, kann ich mich gut dran erinnern. Aber magst du uns nochmal tatsächlich zusammendampfen? Was ist die Critical Incident Technik?
Ja, sehr gerne. Also in der Folge davor, finde ich, hat der Mario viel mit gesundem Menschenverstand schon gute Personalauswahl für sich zusammengebastelt.
Ja.
Und hatte dann irgendwie auch Bedenken, dass Eignungsdiagnostik, ist das wirklich hilfreich und was soll das? Und hat eigentlich alles benannt, was nicht Eignungsdiagnostik ist und gefühlt, dass das Eignungsdiagnostik war und für sich so ein Schattensystem aufgebaut. Wobei für mich dann deutlich zeigt, wenn du deinen gesunden Menschenverstand anwendest, kommst du automatisch auf die richtigen Sachen, weil Mario hat dann für sich einen Fragenkatalog gebastelt und spricht dann mit den Leuten über, wie benutzt du eigentlich das und wie nutzt du dieses Tool, wie gehst du an diese Situation heran, und so dass er intuitiv das Richtige getan hat und auch von einem Educated Guess sprach bei der Entscheidung. Und das trifft's ja auch ganz gut, weil man kann nie vollumfassend alles von der Person erfassen. Und mitgegeben habe ich ihm zum Schluss, hey, hast du schon mal von der Critical Incident Technik gehört? Und ja, was ist das überhaupt? Und da wollen wir heute ein bisschen vertiefender drauf eingehen. Was ist das? Es ist ein Teil der Anforderungsanalyse. Die Anforderungsanalyse umfasst aber doch eine ganze Menge mehr. Das sind wie Analyse der Tätigkeiten, Trends im Arbeitsumfeld, verschiedene Perspektiven auf diese Rolle, Ableitung von Anforderungen, Kompetenzen, Verhalten und Scorecards, und läuft normalerweise über einen mehrstufigen Workshop ab, wo man unterschiedliche Interviews führt, dann gemeinsam eine Auswertung bespricht und so auf einen Nenner für eine Rolle kommt. Und da sind eben kritische Situationen Teil des Ganzen. Aber so eine ganze Anforderungsanalyse umfassend zu machen, ist eben dann doch recht zeitaufwendig. Das dauert, da muss man nicht nur eine kritische Rolle haben, wo sich die Zeit lohnt, weil da lohnt sich das tatsächlich, sondern einfach auch wirklich viele Stakeholder an einen Tisch bekommen. Und da ist einfach das Thema Ressource, sich Zeit dafür nehmen, durchaus herausfordernd. Daher ist mein pragmatischer Tipp aus dieser ganzen Aufzählung, vielleicht einfach nur die Critical Incident zu machen. Und was ist die Critical Incident? Die stellt eigentlich eine Frage, die für mich sehr, sehr relevant ist. Nämlich, soll man darüber sich Gedanken machen, der oder die Stelleninhaberin in dieser Rolle, welchen kritischen Situationen steht man in der Rolle denn mal gegenüber? Und vor allem, wie hat sich jemand verhalten, der erfolgreich in dieser Situation war, aber auch jemand, der nicht so erfolgreich darin war? Weil aus diesem Spannungsfeld kommt ganz gut raus, was tun eigentlich Leute, die wirklich richtig gut sind im Job in solchen kritischen Situationen, und wie kommen vielleicht auch andere zu suboptimalen Lösungen? Und was sind die darüber liegenden Kompetenzen? Denn allermeistens geht es darum nicht, da in den solchen Fällen nicht darum, dass man nur ein vertieftes Wissen oder nur eine vertiefte Fähigkeit hat, sondern es geht um deren Anwendung in dem Umfeld, in dem man steckt. Das ist häufig viel, viel relevanter. Und das ist auch das, was auf einer Stellenanzeige tatsächlich sehr oft fehlt. Da ist eine Anforderungsbeschreibung, ja, welche Aufgaben hast du, welche Anforderungen sollst du mitbringen. Aber tatsächlich ist ja die Nutzung des Ganzen in dem Umfeld das, was wichtig ist. Und häufig ist es nicht das Was, sondern das Wie. Also wie nutze ich das, das Relevanteste, und das versucht die Critical Incidents an die Oberfläche zu holen.
Jetzt hast du es schon angedeutet, Arthur, dass das durchaus zeitlich auch eine Herausforderung sein kann. Und jetzt sind Organisationen natürlich auch sehr unterschiedlich aufgestellt. Du hast vom Multikonzern bis zum kleinen Startup immer alles dabei. Ich glaube, das Anwenden ist das eine. Aber was muss ich denn aus deiner Expertise heraus auch so grob für so ein Interview anwenden, wenn ich das vielleicht auch noch gar nicht so häufig gemacht habe? Wie kann ich mich denn da... Jetzt höre ich das und denke mir, jop, das haben die Basic Boys jetzt schon ein paar Mal und häufiger gesagt, dass ich die Critical Incident Technik anwenden soll. Critical verstehe ich, Incidents sind dann Beispiele und Technik ist dann auch relativ klar, ne? Aber ich muss ja irgendwie auch meinen Stakeholdern dann beibringen, hey, wir brauchen dafür, keine Ahnung, 50 Minuten. Ich habe dann einen Leitfaden aufbereitet und ich stelle dir ein paar Fragen. Mach dir mal deine Gedanken im Vorfeld. Wie würdest du das aufziehen und wie würdest du das zeitlich grob einjustieren?
Ja, wenn man es natürlich ein bisschen umfassender machen möchte, so wie du es jetzt auch angefangen hast, dann ist die Zeitvorgabe zwischen 30 und 45 Minuten, denke ich, durchaus auch realistisch. Mhm. Aber man kann viel basaler starten. In jeder Stelle, die gestartet wird, gehe ich jetzt mal davon aus, und wenn nicht, dann bitte kümmert euch drum, dass ihr ein Gespräch mit der oder dem Hiring Managerin habt. Und normalerweise bekommt man ja vorab auch eine grobe Stellenbeschreibung oder hat sowas wie ein internes Jobprofil, wo bereits Anforderungen und Aufgaben beschrieben stehen. Da ist eine gewisse Redundanz, wenn man das jetzt nochmal in dem Gespräch mit der Hiring Managerin nochmal erfragt. Also was sind denn die Aufgaben und was sind denn die Anforderungen? Mhm. Wenn man sich diese Zeile einfach spart und einfach sagt, ich habe die Aufgaben und die Anforderungen mit durchgelesen und auch grob verstanden, nicht im Detail, aber könntest du oder können Sie mir mal erklären, in welcher Situation die erfolgskritisch in der Rolle ist, diese einzelnen Aufgaben und Anforderungen vielleicht zur Anwendung kommen und wie jemand, der erfolgreich dann das gelöst hat, sich verhalten hat, aber vielleicht auch wie jemand, der weniger erfolgreich war, das, was die Person dort getan hat, weil plötzlich man in der gleichen Zeit über viel relevantere Sachen spricht. Also man kann alleine durch diese Änderungen in dem Austausch mit dem Fachbereich schon relevante Informationen aus der Gegenseite rausziehen, weil die Gegenseite dann auch automatisch versteht, Moment, ja, das habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht, aber ja, mein Projektmanager, der muss A, B, C ist die Situation und jemand, der es gut macht, macht das, das und das und holt die und die Person ab. Und wir hatten auch schon einen Fall, das lief dann voll an die Wand, da ist das und das passiert und das wurde vernachlässigt. Und anhand dieses Gesprächs kann man ganz gut ableiten und sagen, ah, okay, ich höre dich, also suchst du eigentlich nicht jemanden, der das Zertifikat XY im Projektmanagement hat, sondern vielleicht übergeordnet eine starke Priorisierungsfähigkeit hat und eine gute Kommunikation zu relevanten Stakeholdern und ein gewisses organisatorisches Geschick hat, auch in brenzligen Situationen die richtigen Themen zuerst anzugehen. Das ist per se gar keine Erfahrung, die man dann plötzlich braucht, sondern eine Art, eine Lösung zu finden für eine Herausforderung, ein Problem. Ja. Und schwupps, brauchst du gar nicht mehr Zeit, sondern du sprichst nur in der Zeit, die du hast, über relevantere Sachen. Das ist viel, viel näher an dem dran, was man sowieso tagtäglich macht. Dann braucht es nicht mal Interviews, weil allein das schon direkt von der Hiring Managerin dir so viel neue Insights bringen wird, dass die Gegenseite versteht, nachdem sie ja diese Palette an Aufgaben und Anforderungen runtergeschrieben hat, ah, vielleicht brauche ich gar nicht alles davon, denn eigentlich suche ich das. Und das führt dazu, dass man schon A, relevante Sachen rausfinden kann für die Rolle, B, die Stellenanzeige viel, viel relevanter schneiden kann, weil man auch über das Echte sprechen kann, und C, sich anfangen kann, Gedanken zu machen, wie wollen wir denn das eigentlich in den Situationen später, in den Interviews oder auch Cases oder was auch immer, wenn wir die Leute sprechen und assessieren, wie wollen wir das eigentlich hervorholen, dass wir das auch sehen.
Und wenn man dann natürlich im Vorfeld auch schon über kritische Arbeitssituationen gesprochen hat und weiß, wo der Fail war oder ist und weiß, wo es sehr gut funktioniert hat, in dem Moment bin ich bei diesem Korridor und kann dann, wenn ich dann sozusagen einen Interviewleitfaden mir gebaut habe zusammen, kann ich mir diese Antwortkorridore natürlich in Beispielen aufbauen, ne? Keine Ahnung, 1-4, 1-5. Und dann ist die 5 ist dann sozusagen in sehr hohem Maße beobachtbar, ne? Und dann bin ich halt auch ein Stück weit raus aus diesem subjektiven Interpretieren, oder ich bild mir meine Meinung dann erstmal, wenn dann die Antwort kommt, sondern ich habe das im Vorfeld quasi schon ein Stück weit definiert, und zwar definiert für alle gleich, weil diesen Leitfaden haben dann sowohl der HRler oder Recruiter als auch der Hiring Manager und noch weitere relevante Anspruchsgruppen. Ne? Kann man ja auch überlegen, dass man diese Critical Incident Technik durchaus auch mit Peers oder in manchen Situationen schickt es sich auch, den Stelleninhaber, die Stelleninhaberin dazu auch mal zu befragen, weil ein Hiring Manager je nach Organisationsgröße auch durchaus weit weg davon sein könnte, ne? Aber das gilt es dann zu hinterfragen im Vorfeld, und dann habe ich die Möglichkeit von subjektiven Beobachtungen in eine objektive Bewertung reinzugehen, und dann bin ich bei den drei Grundkriterien, hätte ich jetzt fast gesagt. Wie heißen sie? Gütekriterien heißen sie. Das Wort hat mir gefehlt. Mhm. Dann bin ich eher in diesem Umfeld unterwegs und kann dann auch zusammen mit dem Hiring Manager tatsächlich einfach schlichtweg fundiertere Entscheidungen zu Eignung und Passung am Ende zu einem Anforderungsprofil setzen.
Total. Das Anforderungsprofil ist der Kern einer jeden guten Rekrutierung, weil es einfach nur Vorteile bringt, sich dafür Zeit zu nehmen. Und du sagtest, die Hiring Managerin ist vielleicht ein Stück weit entfernt. Ja, aber das ist per se gar nichts Schlimmes. Also wenn man die Möglichkeit hat, auch Stelleninhaberin oder andere Leute, die diesen Job machen, zu befragen zu solchen Situationen, ist das immer von Vorteil, weil die natürlich näher am Geschehen sind. Aber Hiring Managerinnen oder Teamleads, vielleicht auch Abteilungsleiter, auch mal dort die Hierarchie raufzupurzeln, bringt einen auch mehr in die Richtung, was wären denn auch meine Erwartungen? Ja, yes. Weil auch da kann sich ja zwischen der Person, die das macht, und zwischen der Person, die sucht und wo auch eine Organisation sich hin entwickeln soll, ein Spannungsfeld begeben, dass man eher sucht, okay, die Person, die jetzt das perfekt löst, das ist super, aber eigentlich suchen wir für die Zukunft jemand, der hier schon ein kleines bisschen anders agiert oder agieren muss. Und aus diesem Spannungsfeld ergibt sich wiederum mehr Realität einer Organisation. Es hat also nur Vorteile. Und du hast was sehr Wahres gesagt, wenn man so eine Situation erfasst, dann kennt man ja per se auch schon die Lösung, was gut ist. Und du kennst mich, ich sag so eine Frage, oder eine Frage ist nur so gut, wie man die Antwort, die man auch erwartet. Tatsächlich lassen sich von so einem Critical Incident Techniques auch kompetenzbasierte Fragen ableiten. Ja, das heißt, man kann konkrete Beispiele aus der Vergangenheit der Kandidatinnen erfragen, die eine Situation oder eine ähnliche Situation, die die Rolle hat, vielleicht schon mal gelöst haben.
Ja.
Und da gibt es die STAR-Methode, ja, also STAR, Situation, Task, Action, Result. Das ist eine etwas andere Art, miteinander zu reden in dem Verfahren, weil man das Gegenüber sehr viel nach Situation fragt. Auch häufig nachfragen muss, okay, was genau war denn deine Aufgabe in dieser Situation? Was genau für Aktionen hast du getan? Und was war das Ergebnis? Das ist für viele ungewöhnlich, nicht unbequem, sondern ungewöhnlich. Aber gibt dir sehr gut Aufschluss darüber, A, hat das jemand schon mal so ähnlich gemacht, und B, hat die Person das wirklich selbst gemacht oder waren dabei? Oder auch das gibt es, da sprechen häufig Leute von wir, meinen aber eigentlich sich. Und da so ein bisschen daran zu kommen, das hilft einem sehr. Und um es vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen, was heißt denn, was ist denn eine kompetenzbasierte Frage vielleicht eher? Man kann zum Beispiel natürlich fragen, bei jemandem, wenn man einen Projektmanager sucht, den kann man fragen oder die kann man fragen, führe mich mal durch deinen Lebenslauf und sage mir, wie du deine Projekte angegangen bist. Das ist ja schon mal besser als die reine Lebenslauffrage, weil man so ein bisschen den Fokus auf etwas Relevanteres zielen möchte. Es ist schon mal besser, als nur zu sagen, erzähl mir mal deinen Lebenslauf bitte. Man kann aber auch, wenn man so eine vergleichbare Situation bei sich hat, fragen, kannst du mir von einer Situation erzählen, wo du als Projektmanagerin unerwartete Änderungen in deinem Projekt hattest, sodass Deadlines nah beieinander waren und du plötzlich viele Pakete zeitgleich abliefern musstest. Was genau hast du dann getan? Wer war alles involviert? Ey. Und wie ist es am Ende ausgegangen? Das ist jetzt erstmal zweistufig. Du musst ja auch nicht alles auf einmal fragen, aber gib dir vielleicht den wesentlich relevanteren Inhalt, den du eigentlich auch hören willst. Ja? Und so kommt man einer echten Wahrnehmung, einer echten Thema in der Rolle auch näher und kann von der Gegenseite hören, wie hast du das bisher gelöst? Da vergangenes Verhalten, sehr wahrscheinlich zukünftiges Verhalten auch ist, also ein guter Prädikator dafür ist, kann man auch ganz gut ableiten, passt das grundsätzlich mit der Person ja oder nein?
Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weitergehen, Arthur, und wir aus vergangenem Verhalten versuchen, zukünftiges Verhalten auch zu prognostizieren, ein Stück weit. Und wir wollen ja am Ende des Tages immer auch eine Bewertung. Wir wollen ja am Ende des Tages auch, und das ist im Recruiting-Game, ist das immer das Gleiche, dass eine Person dann am Ende des Tages das Job-Offer bekommt. Darauf zielt es ja in aller Regel ab. Und jetzt will ich am Ende des Tages ja auch eine Bewertung vornehmen. Das heißt, ich vergleiche dann am Ende auch die Ergebnisse miteinander. Was müssen wir da oder was können RecruiterInnen da draußen noch beachten, wenn es dann in diese sogenannte BeobachterInnen-Konferenz reingeht? So nenne ich sie jetzt mal.
Also heißt sie auch. Und da hilft die Critical Incident Technik aus einer Perspektive tatsächlich richtig gut bei. Denn durch den Fokus auf kritische Situationen und dadurch, dass man Kompetenzen da drüber stellt, aber auch dadurch, dass man das Ergebnis, wie du sagtest, ja bereits kannte. Also man weiß ja, wie sich jemand grundsätzlich verhält, wenn es geklappt hat, kann man auch für sich dann aus so einem Fragen wie das Beispiel, was ich gemacht habe, ableiten, was ist eigentlich eine optimale Antwort? Denn was passiert uns häufig, wenn wir Antworten zuhören, wo wir gar nicht wissen, was erwarten wir eigentlich gerade von der Gegenseite? Ich mache das mal recht plakativ, wenn man auf der Suche nach einem Auto ist, da hat man klare Kriterien.
Ja.
Es muss 5 Sitze haben, es braucht einen großen Kofferraum, Isofix muss drin sein, es muss Automatik sein, mindestens 120 PS muss es haben, maximal 50.000 Kilometer runter und mehr als 30.000 Euro will ich nicht ausgeben. So klar ist man beim Autokauf normalerweise immer.
Ja.
Und wenn einem dann ein wunderschöner VW Käfer Oldtimer Cabrio begegnet, dann kann man das Ding wirklich richtig cool finden. Man kann sagen, geil, das Auto will ich haben und das erfüllt vielleicht, es hat vielleicht auch 5 Sitze, es ist vielleicht sogar zufällig Automatik und kostet auch 30.000 Euro. Aber der Kern, warum ich diese Anforderung habe, wird nicht erfüllt, weil tatsächlich habe ich einen Seat Alhambra gesucht. Das heißt, wenn ich mich dafür entscheide, dann treffe ich eine Fehlentscheidung und merke das nicht mal. Aber beim Autokauf wird einem das nicht passieren, weil man sofort merkt, ja, meine ganze Familie passt da nicht rein. Wenn ich in Urlaub will, brauche ich 3 Anhänger.
Ja.
Funktioniert nicht. Bei der Personalauswahl vergessen wir häufig, dass wir gewisse Anforderungen gestellt haben, weil wir dann im Verlauf einer Antwort der Gegenseite schon irgendwie gucken, ja, das könnte passen und selber vergessen, was wir eigentlich hören wollen. Also gilt es da, zu jeder Frage sich A bis zu einem gewissen Grad Verhaltensanker hinzulegen. Also wie wollen wir, dass Leute sich verhalten in so einer Situation und was wollen wir dann auch sehen in dieser vergangenheitsbezogenen Frage auf der Gegenseite. Aber wenn möglich auch gewisse fachliche Aspekte dagegen zu legen und zu sagen, so und so viele fachliche Aspekte sehen wir hier als relevant, um zu gucken, wie viele hat die Person davon erwähnt, wie verhält sie sich in dem Kontext und das ist dann plötzlich eine zweigliedrige Bewertung,
ja,
wo man zum einen gucken kann, ist die Fachlichkeit vorhanden? Und wenn die vorhanden ist, wie wird die im Verhalten eigentlich angewandt? Und auch andersrum, vielleicht trifft mal jemand genau das Verhalten, was wir wollen, hat aber manche fachliche Defizite. Der Punkt ist gar nicht, ob jemand eine perfekte Antwort gibt oder ob es nur eine perfekte Antwort gibt, sondern dass man weiß, was man hören will, weil man dann ganz gut erfüllen kann, wo steht die Person zu dem, was ich suche. Und wenn jemand deutlich mehr kann, dann kommt das auch sehr stark daraus, weil es nicht darum geht, etwas abzuhaken, sondern zu verstehen, was will ich eigentlich hören, was will ich sehen, wie sich jemand verhält und danach zu bewerten. Weil ganz plötzlich, wenn du das so ausgearbeitet hast, sitzt du nämlich da und hörst sehr genau zu, was die Gegenseite eigentlich gerade sagt. Du sitzt nicht da und interpretierst und machst Annahmen, sondern du hörst genau zu, hat das erwähnt, okay, ich sehe dieses Verhalten. Und so kannst du am Ende objektiv beurteilen, ob das, was du hören wolltest, auch tatsächlich gesagt wurde. Anders wirst du dich immer einfärben lassen von dem, was du vermutest, was die Gegenseite damit meinte, was du vermutest, was dahinter stecken könnte. Dabei wiederum hilft die Star-Technik, um da wieder drauf zurückzukommen, weil wenn jemand zu allgemein antwortet, die Situation nicht präzise genug ist, kann man auch da akzeptieren, dass die Person das nicht gemacht hat, oder man übernimmt Verantwortung als interviewende Person und sagt, Moment, die Situation ist mir gerade nicht genau genug, beschreib mir bitte die Situation nochmal umfassender, was war deine Aufgabe, was hast du getan, was ist das Ergebnis, und das immer wieder, bis tatsächlich auch das rauskommt, was man hören will. Weil ganz ehrlich, in den meisten Fällen sind Fragen einfach nur schlecht gestellt. Ich formuliere es mal ganz provokant, weil das steckt da häufig hinter.
Die Fragen sind nicht nur schlecht gestellt, sondern, und das haben wir auch durchaus in der ein oder anderen Episode, insbesondere auch du schon gesagt, unser bester Freund ist da Google. Und dann stellen wir Google die Frage, gib mir mal eine Liste von Interviewfragen, und ist das halt generischer Quatsch. Deswegen auch da nochmal der absolute Aufruf an alle, wenn ihr euch mit diesen Themen im Rahmen der Eignungsdiagnostik auch beschäftigt und das Thema Critical Incident Technik euch wirklich jetzt auch in dieser ergänzenden Solo-Folge so hart getriggert habt, dann meldet euch gerne bei uns und gebt uns da auch Feedback dazu, weil genau diese Techniken, das ist ja nichts anderes als Methodenwissen am Ende des Tages. Das ist etwas aus unserer Sicht, was ein Rekruter, eine Rekruterin, wenn wir dann auch von gut oder sehr gut sprechen, im Methodenkoffer definitiv mit drin haben muss. Und dann bist du auch ganz schnell bei Star, und dann kannst du dir das Leben auch einfacher machen. Und dann wirst du auch merken, dass sich Hiring-ManagerInnen, die werden sich dann auch an dich dran klammern, weil sie einfach merken, dass diese Fragestellungen schlichtweg clever sind. Und dass wir das rausbekommen, was wir rausbekommen wollen. Und da fliegen Hiring Manager dann auch voll drauf ab, ne? Also das ist das, was ich immer gelernt habe oder was ich auch im Erfahrungswissen für mich jetzt abgespeichert habe mittlerweile. In dem Moment, wo ich das methodisch sauber aufsetze, und ich das Ganze auch noch intern einigermaßen charmant und sexy verkaufe im übertragenen Sinne, dann funktioniert das wirklich wie geschnitten Brot, und dann fragt dich auch keine Führungskraft mehr, oh Gott, da muss ich jetzt eine Stunde Zeit investieren, weil die sich das selber ableiten können, rein logisch, dass es sehr gut investierte Zeit ist.
Absolut, das habe ich auch noch nie anders erlebt, das an der Stelle. Wann immer man das so rangebracht hat und sich jemand intensiv auch dazu bereit erklärt hat, Zeit zu investieren, sei es auch mal nur eine Viertelstunde. Wenn man da erstmal auf diesen Weg gegangen ist, wurde das schnell aus der Viertelstunde 30 Minuten
ganz
und
schnell.
Aus 30 Minuten dann ein Follow-up, und wo dann erkannt wurde, das ist das, was ich brauche. Warum habe ich das eigentlich noch nie gemacht?
Ja.
Ist halt auch häufig eine Frage, weil das ist ja tatsächlich das, was ich wirklich rausfinden will, weil die Person, die kann mir ja von der Chemie und von wie ich mit der klarkomme, kann die ja mir grün sein und die Nase kann passen, aber was hilft mir das, wenn die Aufgabe, die hier liegt, eigentlich gar nicht richtig besprochen wurde und das ein total Ratespiel ist?
Ja.
Und das alleine kann die Critical Incident starten. Also man redet über etwas sehr Relevantes. Klar, es braucht ein bisschen methodisches Geschick, daraus eine kompetenzbasierte Frage zu stellen oder zu formulieren. das wissen aber auch die Fachbereiche häufig sehr gut, weil da sind sie viel besser drin, als sie denken. Das kriegen die ganz schnell formuliert und dann kann man es runterdampfen auf etwas, was dann auch fragbar ist. Auch darauf muss man achten. Daraus eine Scorecard zu basteln, ist der nächste Schritt. Das ist anspruchsvoll und das kostet auch etwas Zeit, ist aber immer gut investiert. Und der letzte Punkt, wenn man kompetenzbasiert vorgeht, muss man sich auch Gedanken machen, welche 4, 5, 6 Kompetenzen sind denn hier jetzt am wichtigsten für eine Entscheidung? Und sich dann auch Gedanken zu machen, wie viele Interviews habe ich eigentlich? Ist es zweigliedrig oder dreigliedrig? Nehmen wir mal dreigliedrig. Ein Erstinterview, dann vielleicht eine Arbeitsprobe und dann ein Zweitinterview. Und dann sicherzustellen, dass A in der Spalte nicht zu viele Kompetenzen pro Slot stattfinden, weil sonst überfordert man sein eigenes Hirn.
Ja.
Das heißt, das muss irgendwie sich auf 3 bis maximal 4 fokussieren, weil sonst kriegt man auch da wiederum Unschärfeinfekte rein.
Ja.
Und zweitens muss man darauf achten, dass die gleiche Kompetenz in unterschiedlichen Situationen, also entweder Interviewslot 1, Arbeitsprobe oder Interviewslot 2, mal geprüft werden, sodass eine Person die Möglichkeit hat, sich zu korrigieren, sowohl nach oben als auch nach unten. Wenn man also im ersten Interview in etwas sehr stark war, heißt das nicht, dass es im zweiten Interview genauso bleiben muss oder andersherum.
Ja.
Und so eine Cross-Prüfung, nenne ich das jetzt mal, ist super relevant, um eine wirklich fundierte Entscheidung zu treffen. Denn wir alle sind voller Biase, das hatten wir auch schon mal. Wir nehmen Informationen selektiv wahr. Und der Job, zurückkommen zu Mario, ist ein sophisticated decision. Ja? Nee, wie hat er das genannt? Ein educated guess, so hat er das, glaube ich, genannt.
Educated guess hat er es genannt, ja.
Ja. Und das klappt nur, wenn man sich seiner Biase gewahr ist, dass man einfach Informationen verzerrt wahrnimmt und B, versucht, relevante Fakten zuerst zu schaffen, die relevanten Fakten zu analysieren, zu gucken, wo ist das Benchmark und wie objektiv kann ich die bewerten. Wenn ich das habe, kann ich in meine Intuition, Menschenkenntnis, Bauch einführen zu der Person und sagen, ja, faktisch war alles da, aber irgendwas passt hier nicht oder passt perfekt. Wenn das perfekt miteinander matcht und man sowohl die Faktenlage, auch das Gefühl mit der Faktenlage sich verbinden lässt, dann trifft man eine Entscheidung, die tatsächlich so objektiv ist, wie es nur geht. Letzter Hinweis von meiner Seite, Stefan, weil mir es ganz, ganz wichtig ist, Diversität entsteht dort, wo das Bauchgefühl vielleicht erstmal ein bisschen komisch ist. Weil wir haben auch da die Tendenz, eher homogene Gruppen zu schaffen, weil wir uns darin wohlfühlen.
Ja.
Homogen heißt aber immer gleich und gleich heißt halt immer so, eher so wie ich. Und wenn nicht im Aussehen, im Verhalten, Geschlecht, dann zumindest in dem, was ich mitbringe und wie ich bin. Ja. Und da Diversität einzubauen und gerade mal die Person einzustellen, mit der ich nach und nach am Feierabend kein Bier trinken gehen will, aber die fachlich und vom Verhalten gepasst hat, das schafft Diversität im Team, wenn es dann auch dort mit reinpasst.
Yes. Dem ist ganz wenig hinzuzufügen, außer da draußen natürlich wie immer um Feedback zu fragen. Das heißt, wenn euch diese Solo-Folge gefallen hat, haut einen Like raus. Arthur, du hast es mal in einer Episode auch gesagt, mit jedem Like, mit jedem Kommentar bekommen wir mehr Reichweite für unsere Themenfelder. Wenn ihr uns dabei, also bei dieser Basics-Bewegung unterstützen wollt, sind wir euch tatsächlich sehr dankbar. Aber auch hier gerne kritisch bleiben und ansonsten bleibt herzlich da draußen. Auf bald wieder in der nächsten Interview und dann auch wieder in einer Solo-Folge. Danke dir, Arthur. Ciao, ciao.
Danke, Stefan. Danke fürs Zuhören.